Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin moin und herzlich willkommen zur 126. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite zum einen Pascal.
Hallo.
Und zum anderen darf ich auch ganz herzlich wieder André begrüßen.
Moin moin.
André, du bist ja umgezogen. Steht die Filmsammlung schon? Steht sie schon wieder aufrecht im Regal?
Nein, tatsächlich nicht. Weil ich vermisse noch, also ich muss meine Regale wieder aufbauen. Und ich habe irgendwo diese, also weißt du, diese Pinöpel, die du in die Löcher steckst, ne, wo die Regale dann drauf legst. Ich weiß nicht, ob die einen Joffel Fachnamen haben, diese Plepse. Und irgendwo habe ich einen Beutel, wo ich alle reingepackt habe, als ich die Regale abgebaut habe. Und ich habe diesen Beutel bisher nicht gefunden, deswegen konnte ich meine Regale noch nicht aufbauen. Daher konnten die Filme bisher nicht einsortiert werden.
Hast du denn vor, die Sammlung jetzt zu verkleinern oder zu vergrößern, wo mehr Platz da ist?
Nee, jetzt wieder vergrößern. Jetzt habe ich wieder Platz, jetzt kann sie wieder wachsen.
Aber sonst hat alles gut geklappt, ja?
Ja, soweit, alles gut. Internet war pünktlich da, kann nicht meckern. Also wie es so ist, natürlich, man lebt noch aus Boxen die ersten Wochen, aber nach und nach wird es. Und das Heimkino steht auch wieder soweit, kann auch schon wieder Filme gucken, wie natürlich auch gestern getan, um die heutige Episode vorzubereiten. Von daher, das funktioniert auch schon wieder.
Sehr gut. Pascal, du hast dich getraut, habe ich gehört. Du warst tatsächlich als Testpatient für uns alle im Kino und warst auf dem Fantasy Filmfest, hast du einen Film angesehen. Zum Film selbst kommen wir nächste Woche. Aber wie war die Experience in Corona-Zeiten für dich?
Ja, genau. Ich habe mich halt getraut und habe es gewagt, mich für einen Film ins Kino zu begeben. Und es ist halt, ja, das kann ich ja dazu sagen, es ist halt das Savoy-Kino in Hamburg und die haben jetzt wieder eröffnet, haben auch ein sehr, also kein aktuelles Filmprogramm, aber dafür ein sehr spektakuläres, das sich aus Klassikern zusammensetzt und gleichzeitig haben sie auch einen relativ umfangreichen Hygieneplan aufgestellt und ich muss sagen, das fand ich schon, also die haben es so gut umgesetzt, meiner Meinung nach, wie man es eigentlich nur kann. Also du hast am Anfang, du kommst rein, kannst dir die Hände desinfizieren, dann gehst du zu einem Schalter, wo du dann halt natürlich einen Zettel ausfüllst, dass du da bist, den du dann später abgibst. Da kannst du dann sogar noch einen Stift bekommen. Da gibt's ein Glas für frische Stifte und ein Glas für benutzte Stifte. Und dann ist auch der komplette Tresen ist dann halt noch mit Plexiglas geschützt, damit da halt da auch die Mitarbeiter nicht irgendwie durch, ja, das Risiko für die nicht so hoch ist. Und du musst natürlich halt deine Maske auch tragen, bis du dann den Kinosessel, bis du halt darauf sitzt. Dann kannst du auch die Maske abnehmen. Und so wie ich es jetzt richtig gesehen habe, war es so, dass halt dann im Parkett sind die Plätze um einen drumherum, also links und rechts nebenein und vorne und hinten, die sind halt automatisch gesperrt, wenn du die online kaufst. Und dadurch hast du halt einen, ja, gesicherten Abstand zu den die nächsten Nachbarn. Ich glaube, in der Loge ist es dann, dass dadurch, dass die Distanz zwischen den Reihen so groß ist, werden dann tatsächlich nur links und rechts die Plätze automatisch geblockt, glaube ich. Ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe da nur einmal kurz hingeguckt. So viel dazu. Es war auf jeden Fall irgendwie interessant. Es hat Spaß gemacht. Es war schön, mal wieder im Kino zu sein. So 100% wohl hat man sich natürlich trotzdem nicht gefühlt und ein bisschen komisches Gefühl war dabei, auch weil jetzt auch in dem Kontext gerade halt der Weg dahin teilweise sehr überfüllt war und ich da noch weniger das Gefühl hatte, dass überhaupt irgendjemand noch sich daran erinnert, dass wir gerade in einer Epidemie sind. Ja, also ich bin jetzt auch da im Nachhinein so ein bisschen mit halb gemischten Gefühlen rausgegangen. Es war bestimmt nicht, ja, also es war halt natürlich auf der einen Seite irgendwie schön, andererseits werde ich mir jetzt auch, obwohl auch dieses Kino gerade da echt ein imposantes Programm auffährt, um wieder Leute ins Kino zu locken, mir das jetzt trotzdem halt wahrscheinlich erstmal wieder sparen und keine Ahnung, muss jeder für sich selber wissen, ich war zumindest glücklich, dass alles getan wurde, was so Menschen möglich ist, um dann halt noch den größten Sicherheitsstandard zu gewähren.
Okay, ja, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir uns das oder du jetzt wieder, dass wir uns das in nächster Zeit leider noch ein bisschen sparen müssen mit den Kinobesuchen. Es ist ja auch wieder, hatten wir ja gerade leider auch vor ein paar Tagen die Meldung, dass auch wieder die nächsten Kinostarts verschoben wurden, gerade jetzt von unserem Podcast relevant natürlich. Halloween Kills, der um ein sattes Jahr verschoben wurde. Klar, man will den Film zu Halloween bringen, also kannst du ihn halt nur um ein Jahr verschieben. Aber das sind schon, muss ich sagen, das war jetzt auch die erste Release-Verschiebung, die mir auch so ein bisschen im Herzen wehgetan hat. Wie war es da bei euch, André?
Ja, same, klar. Also generell, wie Pascal ja auch sagt, man freut sich. Also man möchte ja wieder ins Kino. Einerseits, man möchte die Kinos unterstützen, sein Lieblingskino unterstützen und hofft, dass ja sie die Pandemie und die Krise überleben. Und auf der anderen Seite bist du eben, ja, stehst mit dem anderen Bein so in deiner eigenen Sicherheit und in der allgemeinen Vernunft, um zu sagen, ja, eigentlich sollte man sich trotzdem noch sparen, um eben dem Ganzen nach wie vor entgegenzusetzen, dass es sich weiter ausbreitet wieder. Und von daher, klar, es tut weh, weil mit der Verschiebung des nächsten Halloweens ist ja auch der übernächste schon verschoben worden. Ja. Der nächste sollte ja diesen Oktober kommen und dann der nächste nächstes Jahr. Das ist alles auf 2021/22 dann eben geschoben. Und ja, genau wie andere Filme, auf die ich mich freue. Ich habe total Bock auf den neuen Nolan, Tenet. Wurde es, glaube ich, schon dreimal verschoben. Ja. Aktuell steht es wieder auf August. Sehe ich auch wieder nicht. Ich glaube, ich wird wahrscheinlich auch noch mal weiter geschoben, wenn ich jetzt so
wie,
sehe.
Wie war das nochmal mit Mulan? Den hattest du ja schon im Februar, glaube ich, gesehen in der Presse.
Mulan habe ich quasi eine Woche oder zwei Wochen gesehen in der Presseverführung vor dem Lockdown, oder was heißt Lockdown, aber vor den ersten Einschränkungen quasi, genau. Also da war gerade die PV, der Film sollte starten und jetzt ist ja der gesamte Start quasi auch verschoben worden. Hat jetzt ein neues Datum bekommen, mal gucken, ob sie das halten können. Und damit ist ja auch das Embargo verschoben. Das heißt, ich habe den Film im Februar gesehen, glaube ich, oder Ende Februar, Anfang März und durfte bis heute noch nicht öffentlich darüber sprechen.
Ja, aber komm, uns kannst du es doch sagen.
wir sind ja unter uns hier. Ne, es ist ein bisschen seltsam auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch bis dahin vergessen, wie der Film überhaupt war, aber mal schauen. Und ja, es ist alles natürlich super seltsam. Und vor allem halt, auch wenn bei uns jetzt die Kinos wieder ihre Pforten öffnen, das, wie Pascal ja auch gerade sagt, scheinbar ganz gut funktioniert, richten sich die Kinostarts ja global bei den internationalen Releases nach den USA natürlich, also beziehungsweise bei US-Produktionen eben nach der USA. Und wenn da natürlich ihr größter Markt liegt und das heißt, wenn in den USA die Kinos wieder dicht machen, was gerade reihenweise wieder passiert, weil das da eben nach wie vor wieder riesig spiked, dann werden die Filme auch international eben verschoben. Das heißt, ich glaube auch an so einen Tenet im August noch nicht und ich glaube auch an Mulan noch nicht im August, September. Also mal schauen, was passiert, ja.
Ja, das glaube ich auch. Ja, und Pascal hat schon angesprochen, viele Kinos verlassen sich ja jetzt so ein bisschen auf Klassiker. Also gerade hier bei uns im Lieblings- und im Stammkino im Savoy laufen ja echt tolle Filme, sei es Goodfellas oder Jurassic Park, Scarface und so weiter. Und da war ich auch wirklich, ich war gecatcht, muss ich sagen. Ich hatte richtig Bock drauf und war auch echt schon kurz davor, so Tickets für Jurassic Park zu lösen. Aber dann ist es mir dann doch auch wieder ins Gewissen gekommen, dass es irgendwie Quatsch ist, weil A, die Filme habe ich zu Hause, was natürlich erstmal kein Vergleich ist, weil Kino immer cooler ist. Aber diesen Abzug, den ich dadurch habe, dass ich im Kino mich vermutlich nicht fallen lassen kann so richtig, den habe ich dann hier wiederum nicht. Und das ist letztendlich dann irgendwie dasselbe, weil ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass ich da, also irgendwie hätte ich schon Angst davor, die Maske abzusetzen im Kinosaal. Und zweitens könnte ich mich da, glaube ich, nicht wirklich entspannen, irgendwie so richtig. Wie war das bei dir, Pascal? Konntest du das zumindest während des Films so ein bisschen ausblenden, das Ganze?
Ja, das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Es war aber auch wirklich eine leicht surreale Situation, weil dadurch, dass halt die Straße des Kinos war halt so überfüllt und ich habe mich dann in dem Moment wieder im Kino sicherer gefühlt. Ja. Das halt klingt bekloppt, aber am sichersten wäre ich natürlich zu Hause gewesen, das ist mir klar. Aber tatsächlich hat es gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, weshalb, aber sobald der Film angefangen hat, war ich einfach im, ich gucke jetzt im Filmmodus und dann habe ich auch keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Am Ende dann halt, als man dann wieder rausgegangen ist, ist es einem in Erinnerung gekommen.
Unseren heutigen Film, All the Boys Love Mandy Lane, den konnten wir alle in Sicherheit zu Hause gucken. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was ihr von dem Film haltet. Bevor es losgeht, hören wir kurz in den Trailer rein.
There she is, boys. Mandy Lane. Untouched. Pure. Since the dawn of junior year, men have tried to possess her. And to date, all have failed.
Chloe, is she in?
I'm working on it.
You're coming this weekend, right?
Right.
She's coming to my ranch, dude.
Welcome to paradise, Mindy.
You seem different.
It's because I am.
Wait. Did you guys hear that? Somebody's out there.
There's nobody out there. Nobody around for miles.
Oh my God.
Andy, I think we need to get out of here.
Ja, All the Boys Love Mandy Lane. Kurze Vorabfrage. Habt ihr den Film vorher schon mal gesehen, Pascal?
Nein, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
Aber du kennst ihn schon, André, oder?
Ich kannte ihn, ja. Ich habe ihn damals gesehen, aber eben auch nur einmal. Daher war der Rewatch gestern noch mal sehr gut zum Auffrischen.
Ja, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5, auf der IMDb 5,5 von 10. Heute mal ganz kurz hier die erhältliche Disc-Fassung, die ganz normale Kaufhausfassung, ungeschnitten, ab 18 Jahren, könnt ihr euch gönnen. Da gibt's nichts zu beanstanden zum Film. Der Film selbst ist ja aus dem Jahre 2006 und lief auch in Sitges und auf dem Toronto Film Festival, auf dem Fantasy Filmfest tatsächlich auch, damals 2006. Ist dann hierzulande 2008 rausgekommen und lustigerweise offiziell in den USA lief der tatsächlich nie im Kino und ist erst 2013 veröffentlicht worden, dann auch direkt fürs Heimkino, weil es da irgendwie so richtige Rechtsprobleme gab, weil irgendwie Senator Entertainment hatte den Film von der Weinstein Company damals aufgekauft und ist dann aber direkt danach bankrott gegangen, so dass der Film quasi nie rausgebracht wurde und irgendwo in der Schwebe war. Und irgendwann 2013 hat dann die Weinstein Company dann die Rechte des Films wieder zurück erwirkt und hat den Film dann irgendwie ganz kurz ins Kino gebracht, aber eigentlich dann mehr oder weniger direkt auf Video on Demand und auf fürs Heimkino. Das fand ich ziemlich interessant. Und dementsprechend hat der Film tatsächlich trotz seines geringen Budgets von $750,000 gerade mal das Einspielergebnis dadurch verdoppelt und $2 Millionen eingespielt. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Ich dachte, ich hatte so eine Erinnerung, dass es ein richtiger Kinofilm war, aber war es durch diese Umstände zumindest in den USA nicht. Und es ist ja auch mal selten, dass wir vor den USA in den Genuss eines Films kommen. Es war ja früher auch mal anders.
Stimmt.
Ja, Regie geführt hat Jonathan Levine, den man durchaus kennt. Der hat zuletzt Longshot gedreht, die Komödie mit, jetzt muss ich selber überlegen, was
Seth Rogen?
Und Seth Rogen, ne? Ja, genau. Diese Vampir-Komödie, nee, Zombie-Komödie war es, Warm Bodies und 50-50 hat er gedreht. Pascal, worum geht's in dem Film?
Mandy Lane ist dieses eine Mädchen an der Highschool, das allen Jungs den Kopf verdreht und sich vor potenziellen Verehrern und plumpen Anmachversuchen kaum retten kann. Die Situation spitzt sich zu, als sie mit einer Gruppe von Mitschülern einen Ausflug auf eine entlegene Farm macht und sich auch dort der Begierde ihrer männlichen Mitschüler ausgesetzt sieht. Doch die eigentliche Gefahr lauert außerhalb der Gruppe, die sich neben alle Annäherungsversuche in Drogen und Alkohol verliert. Ein unbekannter Killer umschleicht die Farm und beginnt damit, einen Teenager nach dem anderen auf grausamste Weise aus dem Leben zu reißen.
Pascal, diese Farm, von der du geredet hast, der Drehort dieser Farm, der birgt ja auch ein paar mysteriöse Geschichten.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich, wenn man zu dem Film nach trivialen Fakten recherchiert, stößt man da auf ein paar ganz illustere. Jetzt musst du mir mal kurz helfen, wie heißt die Schauspielerin, deren Familie?
Von Hilary Duff.
Hilary Duff, genau. Ist das eine Desperate Housewife-Darstellerin?
Nee, das war als eine von diesen, war damals, glaube ich, bei Disney in irgendwelchen Sachen unterwegs. Das ist, ich frage mich jetzt nicht nach dem Film, aber
ja, ist ja auch nicht so. Ja, ich glaube, jeder kennt sie trotzdem irgendwie zumindest schon
ist
mal gesehen.
Ist zuletzt ganz bitterlich
als
Sharon Tate unterwegs gewesen in diesem unsagbar schlechten Horrorfilm von dem Regisseur, der die Nightmare on Elm Street und Freddy-Dokus gemacht hat.
Genau, jetzt diese ganzen True-Crime-Filme, diese Schichten. Ich hatte doch auch, wir hatten ja den Film schon mal besprochen, den André eben genannt hat. Und ich hatte doch auch diesen Amityville Murderer, bla bla bla.
Genau.
Dieses Ding hatten wir doch auch erst in den Diaries im April. Da hat sie
auf jeden Fall, da war sie die Sharon Tate.
Genau.
Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, ihrer Familie hat, zumindest hat die Farm derer mal gehört. Und dann gibt es noch eine sehr illustre urbane Legende, dass der Mörder von Abraham Lincoln, auch dessen Name ist mir leider gerade entwichen, aber der soll wohl angeblich, so sagt es diese Legende, aus der Gefangenschaft geflohen sein und dann inkognito auf dieser Farm gelebt haben und das dann wiederum nur kurz bevor er gestorben ist, dann auch unweit der Farm auf einem Friedhof noch jemandem gebeichtet haben, dass er ja eigentlich der Mörder von Abraham Lincoln sei. Und dann gab es auch noch eine sehr konfuse Geistermädchen-Geschichte, die auch irgendwie so im Bereich urbane Legende anzusiedeln ist. Ein kleines Mädchen, das wohl mal irgendwann auf dieser Farm tragisch verunglückt ist, soll während der Dreharbeiten, während irgendwelchen Nightshoots, also irgendwelchen Nachtdreharbeiten, öfter mal gesehen worden sein, obwohl ja eigentlich gar kein Mädchen am Set war. Ist vielleicht ein Fall für Ende mit Schrecken und True Crime Germany.
Ja, wir machen da mal Cross-Recherche.
Ja.
André, Hauptdarstellerin des Films ist Amber Heard, die ja zuletzt weniger cineastisch in der Presse war, sondern eher durch ihre gescheiterte Ehe mit Johnny Depp und diese mysteriösen Geschichten, die da jetzt alle aufgekommen sind. Ursprünglich war ja mal so, dass Johnny Depp der Bösewicht in dieser Beziehung war. Mittlerweile hat sich das Blatt ja ein bisschen gewendet. Und wir reden hier von irgendwelchen Geschichten. Ich glaube, letzte Woche, ist jetzt vielleicht ein bisschen appetitlos oder nicht appetitanregend, drücken wir es mal so aus, dass irgendwie Johnny Depp vor Gericht erzählt hat, dass Amber Heard ihm irgendwie ins Bett gekackt hat. So blöd es klingt und so eine Geschichten. Darüber wollen wir heute natürlich nicht reden. Aber als Schauspielerin.
Hallo Chris, das heißt, sie hat deflakiert. Also mal ein bisschen Anspruch im Podcast hier.
Ja. Also wenn ich kann schon keine Redewendung, woher soll ich denn dieses Wort kennen, bitte? Aber als Schauspielerin André Amber Heard ist ja durchaus Genre erfahren aus Filmen wie Drive Angry, The Ward, Zombieland Kurzauftritt oder Machete Kills. Was hältst du von ihr als Schauspielerin?
Ich hatte zu ihr tatsächlich nie so den richtigen Bezug. Klar, man nimmt sie wahr. Ich kenne die besagten Filme auch alle. Ich finde sie weder herausragende Schauspielerin, obwohl man auch sagen muss, schon mal vorgegriffen, sie ist schauspielerisch auf jeden Fall der Glanzmoment in Mandy Lane und das sagt schon einiges dafür, dass sie kaum Lines hat. Aber ich finde sie immer so ein bisschen austauschbar. Ich finde sie ist weder eine gute Scream Queen so wirklich, also sie hat ja auch nie wirklich die Rolle der Scream Queen, aber sie ist jetzt keine Darstellerin, die ich jetzt so als Horror- oder Genre-Stern sehen würde. Ich finde sie immer so ein bisschen belanglos, muss ich ehrlich sagen, einfach als Schauspielerin. Ich finde, sie ist so facettenlos. Also ja, ich bin nicht so der Fan von ihr.
Die großen Produktionen, klammern wir jetzt mal Aquaman zuletzt aus, machen ja auch meistens doch einen ziemlich großen Bogen um Amber Heard. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht ohne Grund. Steigen wir mal in den Film ein. Ich finde, der beginnt ja eigentlich mit einer der stärksten Sequenzen des Films. Also dieses Opening. Wir lernen kurz Mandy Lane kennen. Das ist du hast es so schön geschrieben in deiner Review, wie ein Triumph oder wie ein Pokal wird sie dort angesehen. Alle Männer begehren sie, aber auch alle Frauen begehren sie und sei es nur durch Eifersüchteleien oder durch Neid. Und sie ist bei allen beliebt und wir lernen Emmett kennen. Das ist quasi ihr, ja, wie sagt man, ich glaube, jeder von uns oder jeder Mann war irgendwann mal in seiner Pubertät oder in seiner Teenie-Zeit auch in dieser Rolle irgendwie von einem super begehrten Mädchen irgendwie dieses Anhängsel zu sein oder dieser beste Freund daneben zu sein. Und genau diese Rolle nimmt Emmett hier auch ein. Und
er ist der ewige Friendzone-Boy. Ja.
Genau, das passt perfekt, ja. Und werden dann eingeladen, Emmett mehr oder weniger, aber zumindest Mandy wird eingeladen auf so eine Poolparty bei den beliebten Schülern. Und da ist auch der Mitschüler Dylan, der viel zu alt ist für seine Rolle, wie so oft in solchen Filmen. Und sie streiten sich dort, also Emmett und Dylan, und sie buhlen dann die ganze Zeit um Mandy Lane und landen am Ende auf dem Dach, wo Dylan sich so ein bisschen entschuldigen will für sein Verhalten. Aber bei Emmett kommt dann so eine, ja, wie drückt man es aus? Rache ist es ja nicht im Endeffekt, aber er sieht irgendwie, wie kann man es ausdrücken, Pascal? Er will ihn.
Naja, also ich weiß nicht, also Rache nicht, aber es wirkt ja schon wie eine bewusste Manipulation dahin, etwas Dummes zu tun und ihm das quasi schmackhaft zu machen, dass er dadurch halt durch diesen Geniestreich vom Dach in den Pool zu springen, ihr ja doch sie ach so sehr beeindrucken kann, weil ja gerade halt wirklich jeder, der auf dieser Party ist, irgendwie versucht, bei Mandy zu landen. Und ja, also ich fand, das wirkte schon sehr hinterhältig und fies. Ja. Bewusst gemacht so.
Ja, und so ist es dann, dass Dylan dann vom Dach Richtung Pool springt und die Kamera fährt so ein bisschen weg vom Geschehen und zeigt uns nicht genau, was passiert, sondern zeigt uns nur das Ergebnis, dass Dylan dann blutüberströmt im Pool landet und Mandy sich nur noch angewidert abwendet von Emmett. Wie fandst du die Sequenz, André? Glaubst du die, also ich in meiner Vorstellung glaube, dass der Film heute 12 Jahre später hier an dieser Stelle ein bisschen drastischer, glaube ich, gewesen wäre in seiner Gewaltdarstellung. Ich habe irgendwie in diesem Moment immer so ein bisschen an It Follows gedacht. Ich weiß gar nicht so direkt warum, aber ich hätte hier auch erwartet, dass wenn man den Film heute drehen würde, hätte man wahrscheinlich irgendwie gesehen, wie sich Dylan irgendwie das Rückgrat bricht und dann quasi einmal so eine zusammenklappt quasi mit seinem Körper. Irgendwie sowas habe ich mir da vorgestellt. Ich weiß nicht, ob der heute immer noch so zahm wäre. Aber wie fandst du den Einstieg in den Film?
Also mal rein von der Gewalterstellung her fand ich den Anstieg eigentlich perfekt, wie er ist. Weil ich finde, der Film generell, aber auch in der Gewalterstellung, der übertreibt nicht so. Er bleibt immer sehr, ich finde, es ist immer sehr schmerzhaft, aber nicht überzeichnet.
Weil realistisch,
das,
ne?
Was du beschreibst, wäre ja sehr, 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 das hätte ja einen deutlichen Comic Relief. Und ich finde, das hätte dem Ganzen schon wieder so ein bisschen auch die Intensität geraubt. Ich finde, gerade weil der Einstieg da so knallhart und direkt ist und auch sehr schnell hier auf einen sehr harten Punkt kommt, finde ich, ihn macht es gerade aus, dass er dabei so zurückhaltend ist. Also siehst ja nur so halb, wie er ins Wasser knallt, und du weißt halt schon, okay, da ist was schiefgelaufen. Weil er so halbkopfüber reinknallt, und ich glaube, ihm bricht ja quasi das Genick, glaube ich, am Ende des Tages so. Und dass du hörst es nur so snappen und kurz knacken, und das ist eigentlich viel drastischer, als wenn der jetzt da irgendwie 2 Hälften geteilt worden wäre oder irgendwie so ein Quatsch. Von daher, das finde ich schon sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Und generell der Anfang, wie gesagt, es bringt es auf den Punkt. Er stimmt gut in das ein, was kommen mag. Und ich finde aber allerdings auch direkt hier am Anfang da können wir vielleicht nach dem Ende nochmal drauf zurückkommen, aber ich finde, direkt am Anfang auch kannst du ganz gut schon mal so ein bisschen versuchen, Figuren zu lesen, weil hier schon verschiedenste gerade Blicke ausgetauscht werden zwischen verschiedenen Figuren, aus denen du für den späteren Film dann ein bisschen was herauslesen kannst, wie die einzuordnen sind, möchte ich behaupten, sage ich mal. Ob's von der Intensität beziehungsweise von der also sagen wir mal, ob es von Intention so gemeint ist seitens der Regie, sei dahingestellt. Aber ja, wenn man das Ende sich dann vornimmt, vor Augen hält und den Anfang dann nochmal schaut, kann man da so ein bisschen was auch ablesen, sage ich mal.
Ich glaube auch diesen Blick, den ich eben beschrieben habe von Mandy an Emmett, diesen angewiderten Blick, den kann man durchaus in der wiederholten Betrachtung des Filmes anders interpretieren.
Genau.
Würde ich dir auf jeden Fall durchaus recht geben. Es ist nun so, Pascal, dass sich der Film ja in der Folge relativ viel Zeit lässt, bevor es wieder zur Sache geht. Also Emmett und Mandy sind zumindest vordergründig erstmal nach außen hin keine Freunde mehr. Und Mandy ist so ein bisschen mehr jetzt in dieser, ja, ich will jetzt nicht in dieser oberflächlichen Clique gefangen, nenne ich es mal. Also sie ist da jetzt Teil von, und wir lernen die einzelnen Figuren so ein bisschen kennen. Die sind alle so, ja, unsympathisch, würde ich sie mal doch schon einfach mal beschreiben. Und diese ganze erste Dreiviertelstunde ist so ein bisschen diesem Grüppchen gewidmet. Und wir erfahren, dass sie einen Ausflug planen, in quasi in die Provinz, auf so eine Ranch, auf so einem Anwesen, auf so einem Verlassene, die einem von den Beteiligten dort gehört. Und ja, ich finde, und das finde ich, ist ein interessanter Punkt für mich bei dem Film, der eine der Kernaussagen des Films ist, und das hat auch Regisseur Jonathan Levine so ein bisschen bestätigt, er hat gesagt, dass wenn das Publikum den Film sieht, soll es sich daran erinnern, wie schrecklich es war, Teenager zu sein und wie verzweifelt man diese Zeit danach hinterher traut. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Punkt, weil das ist ja wirklich so, das geht uns ja auch nicht anders, auch wir erinnern uns gerne immer an die schönen Seiten unserer Jugend und blicken da nostalgisch drauf zurück. Aber vielen von uns, jetzt natürlich nicht jeden, aber schon viele, für viele war das natürlich auch eine grausame Zeit, ne, die eben von diesen Oberflächlichkeiten bestimmt war, dass es um Beliebtheit ging. Es ging auch um den eigenen Körper. Der hat mehr Muskeln als ich, die hat größere Brüste als ich oder was auch immer. Und diese ganzen Sachen, die halt so irgendwie da so ein bisschen zum Vorschein kamen. Und das fand ich eigentlich ziemlich klug gelöst, fand ich, unter dieser Prämisse. Es ist eben nicht so, dass dieses Partyvolk so gezeigt wird, dass man schon erkennen konnte, dass hier gezeigt wird, dass eben nicht alles so geil ist, was dort, was vielleicht nostalgisch oft verklärt wird, auch in anderen Filmen teilweise. Wie hat das auf dich gewirkt?
Ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen dabei, dass die Figuren auf jeden Fall auch mir alle sehr unsympathisch, bei mir sehr alle sehr unsympathisch rüberkamen. Und das hat mich irgendwie auf der einen Seite halt ein bisschen, es ist schwierig, also es hat mir so ein bisschen der Kontrast gefehlt an manchen Stellen, dass ich dann vielleicht, weil Mandy ja auch noch so komplett blass bleibt am Anfang und dann auch über weite Strecken im Mittelteil, war es halt so dieses auch schon oft von mir oder von uns erwähnte, da sind eigentlich fast nur Arschlöcher, und selbst Emmett ist ja jetzt vielleicht noch, hat man noch am ehesten instinktiv Sympathien für ihn, weil er halt so ein bisschen der, ja, der Außenseiter, der Gemobbte ist, aber auch er war ja direkt hinterhältig und gemein.
Er ist zumindest der Einzige, der Mandy irgendwie nicht schlecht behandelt, obwohl er aus meiner Sicht trotzdem eigentlich dasselbe Ziel hat wie alle anderen, er versucht es nur anders zu erreichen irgendwie.
Genau.
Und da ein kurzer Einwurf, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir fiel es gerade ein, dass das dann auch gleich vielleicht für andere direkt, nachdem du fertig bist, mal als These. Ich glaube ja, dass der Film Mandy bewusst so konturlos darstellt. Eben weil sie eben dieses einfach, dass man auch irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, warum sie so aufs Podest gehoben wird von allen, weil sie eigentlich so komplett konturlos ist, blass, sie kriegt eigentlich kaum bis gar keine Charakterzüge hier. Sie hat total wenig Lines, wie André eben schon auch gesagt hat, zutreffend. Also ich glaube fast, dass es ein Drehbuchkniff ist, dass sie halt auch wirklich so sein soll, dass sie einfach mehr oder weniger wirklich nur diese blonde Schönheit ist, aber eigentlich der Mensch dahinter nie wirklich so zur Geltung kommt in dem Film.
Ja, das denke ich aber auch definitiv. Das ist auf jeden Fall bewusst so gewählt, dass sie halt so blass bleibt und auch gerade oder zumindest am Anfang so blass ist. Genau, und aber das, was du gesagt hast, das ist halt vom Regisseur bewusst gewählte, ein bewusster Kniff ist, dass man halt jetzt hier wirklich das Gefühl hat, okay, es ist halt scheiße so in der Zeit gewesen. Und dass man sich da dann, sich da an diese Zeit zurückerinnert oder auch das Gefühl dafür bekommt, dass es halt jetzt kein American Pie ist auf dieser Party, das ist ziemlich gut gelungen, weil ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang auch wirklich kurz Problem, so ein bisschen in den Film abzutauchen, weil es sich so, obwohl ich halt diese Party sehe, habe ich, glaube ich, unterbewusst direkt so klassische, ja, so eine typische Party-Szene irgendwie erwartet. Und trotzdem war sie die ganze Zeit einerseits sehr unangenehm, weil halt wirklich, also jeder Annäherungsversuch an Mandy ist halt auch maximal übergriffig und schon rapey und alles andere als cool. Also dadurch entstehen schon sehr unangenehme Vibes. Und dazu aber auch sonst hat sich für mich die Party sehr, jetzt will ich nicht melancholisch sagen, aber sehr traurig angefühlt irgendwie trotzdem, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging, aber war auf jeden Fall sehr anderer Vibe einfach, der da rüberkam.
André.
Also einmal ist das ganze Ding ja so aufgezogen im Grunde, also du hast ja zwei verschiedene Facetten des Films. Zum einen, so ist er auch damals gehandhabt worden, weil er galt ja so damals Mitte der 2000er weiß ich auch noch so ein bisschen als irgendwie die neue Slasher-Generation. Ja, also während irgendwie Frankreich da einen auf Terror-Kino gemacht hat, galt Mandy, weil der hat damals, der hat ja damals auch so einen echten kleinen Hype bekommen und ja, war so ein bisschen so der, die neue Art des Slashers nochmal, so nochmal irgendwie das Aufkeimen der neuen Generation. Und deswegen, die Klischees und Tropes erfüllt er ja auch alle, ne? Abgelegtes ja, Haus, komplett. Kleine Teenie-Gruppe, so, das nimmt er ja einmal so für sich mit. Dann bin ich auf jeden Fall bei euch, dass die Konstellation und allgemein die Stimmung und das ist alles im Drehbuch sicherlich so gewollt vermerkt. Wie gesagt, für mich, das hatte ich dir ja auch schon mal, hatte ich dir auch schon mal gesagt, Chris, für mich funktioniert es aber in dem Sinne nicht, dass Mandy so gezeichnet ist, wie sie gezeichnet ist, da es für mich dann über die Laufzeit des Films, sondern gerade eben, wenn es aufs Ende zusteuert, später mit dem Twist dann auch, du musst nicht alles erklären, so, das ist klar, du musst nicht Exposition betreiben um Expositionswillen und Show, Don't Tell macht der Film auf jeden Fall, so, der zeigt mehr, der arbeitet mit Bildsprache, das macht er auch gut, aber für mich am Ende des Tages funktioniert dann diese blasse Figur Mandy aber nicht, weil ich dann trotzdem in dem Kontext des Films nicht verstehe, was die Figur mir denn sagen soll. Also einerseits hast sie quasi, wie ihr auch richtig gesagt habt, du hast sie so als Objekt der Begierde, ne? Du hast sie als ich sag's jetzt schon bewusst Wanderpokal, ne? Die Jungs reden ganz darüber, ja, dann laden wir die ein und ich bin aber die Erste, die sie rannimmt, ne? Ja, ich bin der Zweite, so nach dem Motto, so sharing is caring, ne? Frau ist quasi eh nur ein Objekt und das, die reichen wir da mal durch, so. Und wie ihr richtig sagt, so, sie ist halt einfach, sie ist im Grunde, ist sie eigentlich unscheinbar. Sie ist attraktiv, ja, aber sie ist nichts Besonderes anderes als die anderen Mädels, die ihr gezeigt werden im Endeffekt. Sie reiht sich dann eigentlich nahtlos ein. Aber weil sie eben sich selbst auch so unnahbar macht, ne? Also gerade auch in dem Kontext dann alle anderen Frauen, die jetzt hier in der Gruppe dann dazugehören, die auf diesem Ausflug mitkommen, werden ja dann auch wiederum bewusst als sehr, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, schlampig dargestellt. Ne? Sie sind quasi kaum verlässt ein Junge den Raum, geht einen hinterher und es kommt irgendwie zu einer entweder Sexszene beziehungsweise Rummachszene und Co. Jeder versucht sich irgendwo anzubiedern, jeder will irgendwo was abschleppen und Co. Also alle wollen ja irgendwie nur das eine und sie ist so die Einzige, die sich so bei allem rauszieht und sie will halt nicht und sie macht sich so rar. Und das macht sie ja dann im Endeffekt dann in dem Sinne vom Drehbuch zu diesem Objekt, das alle wollen, am Ende des Tages.
Die Frage ist, ob sie das bewusst macht oder ob sie wirklich so ist. Diese Frage lässt der Film ja auch tatsächlich so ein bisschen offen, würde ich mal sagen. Da können wir ja gerne am Ende noch mal drüber diskutieren. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist eben das, was ich dir vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt hatte, dass ich eben glaube, dass sie selbst am wenigsten dafür kann, dass sie so auf dieses Podest gehoben wird von allen. Es ist mehr so, dass die anderen Leute sich in ihrem Umfeld immer dazu pushen, sie dazu anzuheben, weil selbst die anderen Frauen, obwohl Mandy absolut nichts macht und die anderen Frauen sind trotzdem eifersüchtig und sie denken automatisch, dass Mandy sich an ihre Boyfriends ranmacht, obwohl sie überhaupt nichts macht, aber es ist allein die Illusion, dass diese Frau zur Gefahr werden könnte, weil sie eben so gut aussieht, sie automatisch immer höher auf so ein Podest setzt und das für die Männer natürlich auch irgendwie wieder attraktiver macht. Aber auf der anderen Seite hast du recht, sie ist jetzt, sie ist natürlich Amber Heard, auch als Schauspielerin, ist natürlich eine hübsche Frau, aber es ist halt die Frage, ob das Drehbuch oder das Casting hätte vielleicht ein bisschen, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, sollen jetzt automatisch die anderen Frauen irgendwie subjektiv unattraktiver gecastet werden oder als die anderen, damit es mehr zu Geld
kommt? Aber sind sie ja auch nicht, also
manche, aber ob es besser funktionieren würde, wenn sie es so gemacht
hätten. Okay, was du meinst, ja. Genauso wie halt, also das ist ja auch wieder dieser Stereotyp und dann das ist ja auch so, was da reinspielt, zum Beispiel die eine mit diesem Bauchnabelpiercing, ne, die wird ja von der einen immer als fett bezeichnet, dabei hat sie halt die absolute Traumfigur so und ist halt kein Stück fett. Ne, also das auch diese ganzen Klischees und dieses typische, Jugend Klischees hast du halt drin, ne? Und dieses sich in der Gruppe mobben und ja, hier, der hat einen kleinen Penis und alle lachen drüber und dann ist er sauer und geht raus und so weiter. Ne, das hast
du ja. Der Punkt ist ja die, das sind ja eben keine Klischees. Das will der Film uns ja auch sagen.
Bitte?
Das sind ja eben keine Klischees. Das will der Film uns ja damit auch sagen. Das war ja das, was ich eingangs meinte mit, dass selbst auch die Leute, die vielleicht sogar auch damals die Coolen waren, dass die auch
so, das meinst
ihre Komplexe und Probleme hatten.
Ja, okay.
Ja.
Ja, nein, aber ich meine halt, dass diese Themen an sich in dieser Jugendgruppe sind natürlich trotzdem Klischees in dem Sinne, ne? Also jeder hat so sein Laster und jeder macht sich nur fertig und hast du nicht gesehen, obwohl sie eigentlich Freunde sind und jo, das meine ich damit. So, aber auf jeden Fall zurück zu Mandy. Das ist der eine Punkt. Und dann der andere Punkt ist aber, ich gebe dir vollkommen recht, sie macht ja gar nichts offensiv, sondern sie wird immer quasi, sie ist immer Teil des Ganzen, obwohl sie sich eigentlich rauszieht. Wo das dann aber umswitcht, und das ist halt das wiederum, wo ich mich dann doch wieder frage, wie bewusst ist da welche Charakterzug gewählt? Der Moment, wo sie das erste Mal selbst überhaupt aktiv wird, ist ja dann, wenn Garth ins Spiel kommt.
Ja.
Der, sie nennen ihn ja nicht Hausmeister, der Typ, der halt aufs Haus da aufpasst, der im Gartenhaus wohnt.
Mhm. Genau, weil wir können ja kurz, um storytechnisch da mitzugehen.
Ja, klar.
Es ist dann eben so, dass die Gruppe dann diesen Ausflug beginnt und dorthin reist in auf dieses Landhaus, und dort ist eben Garth, der ja so ein bisschen auf dieses Anwesen aufpasst. Das ist jetzt ein älterer Mann, aber jetzt nicht älter in dem Sinne, dass er alt ist, sondern einfach nur im Vergleich zu den Teenagern, die da sind. Er ist also ein Mann, der einfach schon im Leben steht und so ein bisschen dieses Gewissen ins Spiel zurückbringt sozusagen. Und genau, was hat es mit Garth und Mandy auf sich, André?
Genau, ja, deswegen, ich wollte das jetzt nicht skippen, genau. Danke für kurz die Exposition. Und ja, er wird ja eingeführt so als, wie du sagst, so als sehr, ich sag immer, der ist so Mitte 30 vielleicht, würde ich sagen, so Anfang, ja. Anfang Mitte 30. Und er hat da quasi das Sagen, weil die Eltern da sind nicht, also die Hausbesitzer sind nicht da. Und deswegen hat er so das Sagen, wohnt da aber nicht so im Haus, sondern wohnt nebenan und sagt halt, passt halt auf und sagt, hier macht keine Scheiße, sonst komm ich, ruf deine Eltern an. Und sobald er auftaucht, da hast du das allererste Mal, dass Mandy Lane quasi selbst mal die Augen blitzen. Du siehst halt sofort so, sie ist halt komplett auf ihn fixiert, sie ist so, oh wow. Vergesst die kleinen ganzen Boys hier, die gehen mir alle am Arsch vorbei. So, das ist das, was ich will. Also sie ist direkt sehr angetan von ihm, ja. So als älterer Mann, als reiferer Mann. Und das ist das erste Mal und dann auch quasi immer die einzigen Momente, wo sie überhaupt mal irgendeine Art von, sag ich mal, zwischenmenschlicher Spannung, Reiz zeigt. So, das
da ist packt halt der Film auch ganz schön die Lolita-Motive aus dem Karton aus.
Genau, und dann, das ist nämlich der Moment, wenn sie ja, also sie geht ja nicht ran in dem Sinne, aber das ist der Moment, wenn sie auch mal so anfängt, ein bisschen zu flirten irgendwie. Ja. Ja, also sie, es geht so ein bisschen um dieses, so die kleinen Jungs hier sind mir alle komplett egal, aber so, da ist mein Beuteschema irgendwie, da will ich hin. Und das hat ja dann quasi auch für das Ende ja nachher dann auf jeden Fall auch eine Bewandtnis in dem Sinne, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist dann so, dass Mandy ja auch, deswegen, das ist wieder der Punkt, und da könnte man noch relativ zügig wieder auf den Gedanken kommen, dass es eben doch sie bewusst so handelt und sie auch genau immer auch natürlich mit den Männerherzen so ein bisschen, aber ich will jetzt fast gar nicht Männerherzen sagen, sie spielt eher mit den Geschlechtsorganen der Männer, würde ich fast mehr behaupten, wenn man sich den Film anguckt, dass sie eben so, sie zeigt so ein bisschen Haut, sie ist ja auch nicht so, sie ist ja auch kein irgendwie, kein biederer Typ oder so. Es ist ja auch so, dass sie dort auch in luftiger Kleidung durch die Gegend und in freizügiger Kleidung durch die Gegend rennt. Aber sie zieht nicht blank, so wie die anderen Frauen vielleicht in dem Film. Und da gibt's ja diese Szene mit, ich weiß nicht, mit wem von den Jungs es war, aber sie geht ja dann zu Fuß zu der Ranch da oder macht sich auf den Weg. Und der Bruder neben ihr, der möchte ja dann ihre Hand halten, und das macht sie auch so ein bisschen widerspenstig mit, und er gibt ihr dann noch einen Kuss auf die Wange und will eigentlich mehr, und sie ist dann auch die so, ja, vielleicht so diesen einen Schritt geht sie zu, aber mehr ist dann auch nicht drin. Und ich fand das sehr interessant, weil ich hatte dann so ein bisschen auch noch ein bisschen überlegt, weil sie auch ihren Namen ja auch immer so komisch sagt. Sie sagt ja nie, hi, ich bin die Mandy, sagt immer, hi, ich bin Mandy Lane. So stellt sie sich auch gar vor, zum Beispiel. Und mir kommt der Name halt irgendwie so komisch vor, weil der auch so, er ist im Titel drin, sie sagt ihn immer vollständig und so weiter. Und da kam es.
Sie hat ein bisschen was von John, so Jane Doe, ne?
Ja, tatsächlich habe ich die Theorie gelesen, dass sich das so ein bisschen religiös herzieht, das Ganze, und einfach so ein Misch ist aus Jungfrau Maria und Maria Magdalena, die ja so ein bisschen konträr zueinander stehen. Mhm. Und daher auch der Name Mandy Lane, wenn man den schnell ausspricht, dann kann man durchaus so ein paar diese Namenszüge Mary oder Maria und Magdalena so ein bisschen darin herauslesen. Und da hat ja auch tatsächlich das mir beim ersten Mal nicht so aufgefallen, als ich den gesehen habe, aber jetzt mit dem Vorwissen, dass vielleicht da so ein bisschen was Religiöses hinterstecken könnte, auch diese Szene, als sie dort im See baden und diese Schlange dort kommt. Und die Schlange hat ja auch so ein religiöses Symbol. Ich will mich da jetzt nicht ins Fettnäpfchen lesen, deswegen will ich es jetzt gar nicht weiter großartig ausführen, weil ich die keine Bibelkenntnis und dergleichen habe. Aber die Schlange ist ja auch ein sehr biblisches Symbol und falsche Schlange und giftig und so weiter. Und dass da wohl ein bisschen solche Sachen hinterstecken in dieser ganzen Sache.
Weißt du, das ist spannend. Also ja. Es ist auch, okay, da bist du auf jeden Fall die extra mile gegangen, wie man sagt.
Und das für diesen Film.
Ja, oder ich bin es einfach nur nicht, weil ich habe, da muss ich sagen, da war ich, bin ich ein bisschen oberflächlicher bei der Betrachtung des Films geblieben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist auf jeden Fall irgendwie ein bisschen seltsam. Oder, naja, was heißt seltsam, aber es ist zumindest sticht es hervor, dass sie sich immer auch mit Mandy Lane vorstellt und dass halt auch der komplette Name so im Fokus ist. Wenn auch jetzt zum Beispiel ja alle anderen nicht mal einen Nachnamen bekommen, auch, ich glaube, in den Credits halt auch nur mit Vornamen erwähnt werden. Ja, ja, auf jeden Fall spannende Theorie.
Wie man ungefähr diesen Mittelteil beschreiben kann, das macht sich gut auch in eine Szene fest, weil alle wollen irgendwie, das hatte André ja schon, habt ihr beide ja auch schon gesagt, dass ja alle irgendwie so ein bisschen um Mandy buhlen, aber auch alle wissen das und sich da schon irgendwelche Reihenfolgen und sowas alles überlegen. Und da gibt es diese eine Szene, die ist so kurz vor, bevor es ja in den Showdown noch hereingeht, soweit will ich jetzt eigentlich noch gar nicht gehen, aber diese eine Szene beschreibt es ganz gut, als die drei Jungs dort auf der Couch sitzen und Mandy Lane gegenüber sitzt und eigentlich auch alle schon so ein bisschen drüber sind, weil die auch alle jetzt nicht mehr nüchtern sind und so weiter, aber keiner will sich so recht ins Bett trauen, solange Mandy Lane da noch sitzt und die Chance besteht, dass noch irgendwas gehen könnte und auch keiner der anderen Jungs steht auf, weil wenn sie wissen, wenn ich jetzt aufstehe, dann hat der hier noch sitzen bleibt, mehr Chancen bei ihr zu landen und diese Szene fand ich schon ein bisschen bezeichnend dafür. Und es ist dann auch so, auch die, was du vorhin auch beschrieben hattest, auch was für ein Frauenbild dort vermittelt wird. Oder auch, dass es irgendwie, dass die alle so ein bisschen, ja, auch sehr, sehr triebgesteuert sind. Das ist diese Szene, als, ich weiß nicht, ich habe mir die Jungsnamen jetzt auch nicht gemerkt, als der eine junge Mann mit der einen jungen Dame nach draußen geht und es sich oral dort besorgen lässt und sie dann noch sagt, oh komm, jetzt bin ich aber dran. Er sagt so, nee. Kannst du dir von dem besorgen lassen, so, ja, so, das spielt ja gar keine Rolle mehr, wer da mit wem was ist,
gefühlt. Das meinte ich ja vorhin. Und dann geht er nämlich rein und macht sich wieder an Mandy Lane ran.
Ja, es ist schon ein bisschen absurd. Aber ich muss auch sagen, in diesem Mittelteil, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, kommt auch ein bisschen Langeweile auf, fand ich.
Ja, definitiv. Also da, macht der Film halt auch nicht viel auf erzählerischer Ebene, obwohl er jetzt die Zeit dafür hätte, also, alles, was wir jetzt da halt mitbekommen, was ja ihr eben beschrieben habt, dieses ganze, ja, wie die Männer dann da mit den Frauen umgehen oder wie sie halt versuchen, sich alle gleichzeitig an Mandy heranzumachen, das ist dann ja halt auch ab dem, also eigentlich schon ab dem Anfang des Films erzählt und das weiß man dann halt, dann sieht man es und mehr außer, dass das halt unangenehm ist, kommt er halt auch nicht bei rum und ja, da passiert dann auch, also wir lernen aber dann trotzdem aber auch nicht irgendwie die Charaktere in irgendeiner Art und Weise besser kennen. Also da wird jetzt auch keine Hintergrundgeschichten oder so ausgepackt. Das ist eigentlich nur der Gruppe Teenager da ein bisschen beim Abfeiern und beim erfolglos versuchen, Mandy abzuschleppen, zuzugucken. Würde ich dir definitiv zustimmen.
Und dann ist es ja so, das ist jetzt der Part, in dem das Horrorgeschehen wieder in die Story reindriftet, dass dort ein kapuzierter Killer sein Unwesen treibt und nacheinander die Gruppe dezimiert. Und da macht der Film, und das finde ich smart vom Film tatsächlich, es wurde auch oft, ich habe so ein paar Kritiken auch gelesen, ist auch kritisiert teilweise. Für mich ist es smart, André, dass der Film nach dem zweiten Kill seinen Killer offenbart. Und das macht er aus meiner Sicht smart, weil eben theoretisch sowieso klar ist, nach der Einführung, die wir hatten und nachdem uns nur eine Figur fehlt, wer der Killer ist, war im Prinzip ja eigentlich klar.
Genau, Film macht halt wirklich gar keinen Hehl draus, das relativ offensichtlich zu zeigen. Und ja, also hier geht es eher darum eben, warum macht er das? Also für den Zuschauer stellt sich eher die Frage, warum? Was sind die Beweggründe? Wie hängt das zusammen? Als wer? Also es ist kein Whodunit-Slasher eben. Es ist kein, wer mag der mysteriöse Killer sein? Nachher so wie die Großmutter des Erben des Hauses. Sondern hier ist es eben recht, hier ist es ganz einfach gezeigt. Und es geht eher um das Spiel eben dann rauszufinden, wieso, was ist da los und überhaupt. Beziehungsweise, warum kann man sich wahrscheinlich auch sogar schon fast denken, gerade eben, wenn man die Vorgeschichte eben sich bedenkt und die Beweggründe. Aber ja, der Film spielt eben nicht mit dem klassischen Rätselraten um die Identität eines Killers.
Ist im Endeffekt auch tatsächlich eigentlich weniger Slasher, als man vermuten könnte, ne? Auch gerade durch diese Elemente.
Das kommt dazu, vor allem, weil ich sagte, er war damals als das gehandelt. Also eigentlich so richtig holt er das nicht ab, sag ich mal.
Nee, ist eigentlich eher ein Teenie-Thriller, würde ich fast sagen. Hm. Ja, so ein bisschen. Und es ist auch so, dass der Film, er hat seine harten Momente, aber sie liegen jetzt nicht unbedingt in der grafischen Darstellung, sondern eher in der Kompromisslosigkeit des Handelns, also von Emmett sozusagen, und weniger in dem, was uns dort grafisch geboten wird, muss ich sagen. Also ich glaube, die FSK 18-Freigabe ist dort vielversprechender als das, was der Film in dieser Hinsicht zumindest halten kann, oder Pascal?
Ja, ich glaube, die Szene mit der Schrotflinte, das war, glaube ich, auch der erste der erste Kill oder das erste Mal, dass der Täter, ja, jetzt haben wir es auch gar nicht gesagt, ne? Also Emmett ist es.
Ja, haben wir schon gesagt.
Das ist, achso, haben wir schon gesagt, sorry.
Guten Morgen.
ja, auf jeden Fall, das ist die Szene, die, denke ich, da einfach mal am meisten heraussticht. Und die ist auch schon gut. Das sieht auch schon gut aus. Das ist auch unangenehm, wenn ihr da die Schrotflinte in den Mund hält und man eigentlich die ganze Zeit sich fragt, ob er jetzt gleich abdrückt. Und dann im Endeffekt drückt er aber eher zu und lässt sie damit noch am Leben. Aber ja, halt auch nicht mehr für so lange. Aber davon abgesehen, ja, da passiert dann auf grafischer Ebene nicht mehr so viel.
Was der Film mit dieser relativ zügigen Auflösung oder Enthüllung des Killers macht, ist natürlich die Frage aufwerfen an dieser Stelle. Und das ging mir dann beim ersten Mal gucken auch tatsächlich so, als ich mir die Frage stelle, wo will der Film jetzt hin? Also uns ist ja, der wird ja jetzt kaum, also das passiert ja ungefähr nach, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, ist das überhaupt vor dem letzten Drittel? Das ist eigentlich schon viel früher, nach der Hälfte, ein bisschen mehr als der Hälfte, glaube ich. Wird uns das ja schon offenbart und ich konnte mir da nicht vorstellen, dass der Film uns jetzt einfach nur zeigen will, wie Emmett die restlichen Leute dort blutig abschlachtet, dass das nicht der Sinn des Films sein kann. Und von daher hat er dadurch im Endeffekt wieder so ein bisschen die Spannung zurückgebracht in den Film, fand ich eigentlich dadurch. Also ich finde, das ist war eigentlich gelungen, dass er eben dieses, was du eben schon gesagt hast, Anne, dieses Whodunit eben nicht aufrechterhält.
Das kommt dem Film zugute. Ja, man hat auf jeden Fall noch das Gefühl, was André eben auch meinte, okay, irgendwas, wenn wir jetzt schon wissen, wer der Killer ist und wenn jetzt auch das Setting ja relativ überschaubar ist, dann muss noch irgendwas anderes in diesem Film stecken, was auf jeden Fall nochmal interessant wird, weil, sonst wäre es halt tatsächlich einfach nur eine Enttäuschung gewesen, jetzt zuzugucken, wie er die anderen tötet und dann unter Umständen Mandy am Ende entkommt und dann war das der Film. Dass das nicht gewesen sein kann, ist relativ offensichtlich, ja.
An dieser Stelle ein kurzer Einschub mal. Wie fandet ihr den Film dann audiovisuell eigentlich? Also der besticht ja schon so ein bisschen, der hat so einen melancholischen Indie-Rock-Soundtrack und paart das Ganze aber eher mit so einem, ja, schroffen, ich würde fast sagen, mit einem gewissen Grindhouse-Look, der so ein bisschen an die 70er Jahre erinnert, an so die ersten Filme von Wes Craven oder auch ein bisschen, ja, irgendwie auch Texas Chainsaw, finde ich, auch da allein natürlich durch diese verlassene Farm dort so ein bisschen. Der ist gleichzeitig irgendwie, ist er so körnig, also der hat sehr viel Filmkorn drauf, der Film, und hat viele Farbfilter, die das zum einen irgendwie den Kontrast so erhöhen, aber gleichzeitig ihn auch irgendwie blasser machen. André, wie hat dir das gefallen? Hat das gewirkt für dich?
Ja, er will ja, glaube ich, ein bisschen herausstellen, eben, dass es da sehr heiß ist. Es geht um so einen heißen Sommer und da in diesem Farmland eben, wo alles relativ ausgetrocknet ist. Und deswegen verstehe ich ja, die Farbfilter war halt mich ein bisschen hier an diesen deutschen Film Hell erinnert, wo ja auch quasi mit Kontrast, der Farbkontrast dafür gesorgt werden soll, dass man denkt, es ist halt sehr heiß und grell. Ich musste auch eben an TCM denken, weil er da auch eben einfach versucht, so ein bisschen diesen staubigen, grellen, schwitzigen Look zu erzeugen. Ich finde, leider hat für mich hier nicht so richtig funktioniert. Ich fand eher, er wirkte dadurch teilweise unnötig billig. Billiger, als er eigentlich ist. Weil er sieht eigentlich nicht schlecht aus. Der hat auch nette Kameraeinstellungen. Das ist eigentlich alles sehr, sehr solides Handwerk. Aber ich fand diese Adjustments dann da beim Gain und so weiter, bei der Grelligkeit, das hat es mir ein bisschen, fand ich unnötig billig. Wirkte dann noch mehr wie so eine Direct-Video-Produktion, als es sein müsste. Hat für mich also nicht den Effekt erzielt, den ich sehen wollte. allgemein, weil sonst ist Production Value halt echt in Ordnung. Wie gesagt, auch bei den Kills, die sind zwar nicht übermäßig brutal. Ich hatte dich auch gestern noch gefragt, ob ich extra auf FSK 18 Uncut ist, weil ich habe ihn bei iTunes geliehen, weil er da in HD war. Und manche Szenen im Editing wirken ein bisschen abgehackt. Auch gerade bei den Kills. Da gibt es so ein, zwei Szenen, die enden sehr abrupt. Deswegen hatte ich erst kurz das Gefühl, da wäre was geschnitten, aber war alles in Ordnung. Es ist einfach ein teilweise ein bisschen hartes Editing, hart im Cut, so teilweise ein bisschen.
Der hat, wo du es gerade ansprichst, ich finde, der hat manchmal, also mir hat es prinzipiell erstmal gut gefallen tatsächlich. Also ich fand's visuell eigentlich eher gut gelöst und hat mich wirklich so ein bisschen so an 70er Jahre Horror-Kino erinnert. Aber er bringt dann irgendwie so eine Szenenübergänge. Ich glaube, das meinst du, glaube ich, auch. Das ist zum Beispiel diese eine Szene, als Emmett einen von den Jungs, glaube ich, umbringt und das Bild einmal kurz stehen bleibt für eine Sekunde und dann schiebt es sich so zur Seite und geht in eine andere Szene über. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil der Film da irgendwie, ja, das einfach nicht durchzieht. Also es ist irgendwie ein, zwei Mal im Film kommt es vor, aber nicht so durchgängig und das fand ich dann irgendwie ein bisschen seltsam gelöst.
Vielleicht ja, genau. Meinst du das auch? Also, ja, also es gab so ein, zwei Szenen, ich glaube auch bei der, wo Emmett dann nochmal an den See geht, dann hat er ja das eine Mädel drapiert, die er vorher mit der Knarre im Mund da den Kiefer ausgerenkt hat. Dann sitzt sie ja noch da und dann kommt ja der andere Dude und denkt, ah, ihr lebt ja, also sie sitzt da halt am See einfach nur rum und dann kommt er so von hinten und tippt sie so an. Und dann geht Emmett quasi auf den Typ los und da gibt's dann auch so einen harten Schnitt zurück ins Haus und da dachte ich erst so, da fehlt was, aber es ist einfach so, also deswegen im Editing teilweise war der auch so ein bisschen holprig leider, fand ich.
Pascal.
Ja, ich fand ihn auch für mich hat das audiovisuell alles funktioniert. Das mit dem Editing ist mir jetzt nicht aktiv aufgefallen, kann aber auch ist mir nicht jetzt so bewusst geworden, aber grundsätzlich fand ich ihn auch, wie André sagt, die Kameraeinstellungen sind teilweise halt gut. Ich fand ihn jetzt nicht herausstechend schön, aber hat auf jeden Fall mich auf keine Weise irgendwie negativ, ist mir nicht negativ aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, der sieht billig aus. Also ich fand schon, wirkte wie ein relativ hochwertig produzierter Slasher, auch mal so im Vergleich zu anderen Exemplaren aus der Zeit auch.
Ja, das stimmt. Darf ich kurz noch ergänzen? Genau. Das stimmt allerdings. Er hat nicht diesen krass cheesigen 2000er-Look. Das muss man ihm lassen. Wie gesagt, die Filter waren mir zu viel, aber ansonsten sage ich halt, ansonsten sieht er wirklich gut aus. Ja.
Ja, also er ist auf jeden Fall, um das als beliebte Wort handwerklich zu benutzen, ist der schon, also ist der besser, als es die $750,000 einem vielleicht glauben lassen wollen.
Ja, zunächst. Das gebe ich ihm, ja.
Ja, also der macht da schon viel draus, auf jeden Fall. Logik spielt in diesem Film kaum eine Rolle und das damit leite ich schon mal auf den Showdown hin, aber auch zwischendurch gibt's so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnert, als hier das eine Mädel mit dem einen Jungen dort flüchtet und sie weglaufen und sich irgendwie nach 5 Metern in Freiheit sehnen und dann auf einmal anfangen zu knutschen, nur um dann doch wieder umgebracht zu werden. Also so ein paar Sachen sind da schon ein bisschen, da kann sich der Film nicht von freisprechen und das kann man dann auch nicht erklären als irgendwie Kniff oder als interessante Sache, sondern das ist dann wieder Horrorfilm-Logik so ein bisschen. Und da kommen wir dann auch zum Ende, beziehungsweise es zum letzten Drittel.
Ich unterbreche, ich fand diese Szene, die du gerade gesagt hast, von wegen würde ich noch mal knutschen, so bevor sie dann gemeuchelt werden. Ich fand die trotzdem, die war nicht so unbedeutend für den Film, wenn man an seine Regeln denkt oder beziehungsweise das, was er quasi mit diesem ganzen Teenie-Verhalten aufzeigen will. Weil am Ende des Tages war das doch eigentlich nochmal so ein, komm, bevor wir sterben, eigentlich wollen wir alle Mandy, aber naja, wenn ich jetzt eh gleich drauf gehe, dann kann ich auch sie nochmal kurz. Also wirklich, genauso wirkt das Mann für mich. Das war so, eigentlich wollte ich die ganze Zeit nicht. Aber ja, komm, okay. Im Angesicht des Todes nützt ja nichts, so ein bisschen.
Im Zweifel ist der Teufel fliegen oder so. Wieder falsch.
Wow. Ach, nein, aber es ist
beeindruckend.
Ne? Es lässt die junge Dame nicht im besten Licht da stehen. Nein, aber es wirkt in dem Kontext wirkte es für mich so ein bisschen so. Das war so ein bisschen Persiflage so fast schon auf die Charaktere so. Nach dem Motto, ja komm, Mandy kriege ich nicht mehr, da hinten ist ein Killer, dann bist du auch okay.
Na gut, dann gebe ich dir den Punkt. Es ist dann so, dass wir ja eben schon wissen, dass Emmett der Schurke ist und das wissen auch mittlerweile alle anderen so ein bisschen. Und es kommt dann theoretisch, könnte es jetzt zu einem Duell kommen zwischen Mandy und Emmett. Garth ist dann auch zwischenzeitlich verletzt, er ist aber noch nicht ganz tot. Und eines der Mädchen flüchtet dann noch in die Arme von Mandy, die mit einem Messer dort auf dem Acker steht, und die Dame wird verfolgt von Emmett im Auto und könnte sich jetzt eigentlich bei Mandy, ich will jetzt nicht sagen in Sicherheit, weil sie sind ja trotzdem immer noch, haben immer noch die Gefahr im Auge, könnte sie sich einigermaßen in Sicherheit fühlen, wird dann aber von Mandy ja hinterrücks kaltblütig erstochen. Und Emmett steigt aus dem Auto und ja, die beiden reden so, als wären sie jetzt, hätten sich ihre Wege damals nicht getrennt in die Wege ihrer Freundschaft, sondern als hätten sie das hier, das Ganze so ein bisschen geplant, Pascal.
Mhm, ja, genau. Das ist der große Twist, den wir auch hier an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt haben. Und ich ja, bin da auch gerne ganz ehrlich, ich meine, ihr beide habt den Film ja vorher schon mal gesehen, aber auch wenn es wieder so ein ich meine, ich habe ja eben selber gesagt, man wusste eigentlich, irgendwas wird noch passieren, irgendetwas Uniques, etwas Besonderes muss der Film ja noch bieten, bin ich trotzdem komplett drauf reingefallen. Es ist, ich war, als dann sie dann quasi aus ihrem Arm gefallen ist mit dem Messer im Bauch, war ich so, ah, ach krass. Und dann habe ich mich auch kurz über mich geärgert, weil es ist jetzt so unoffensichtlich, oder zumindest die Möglichkeit, dass das so sein könnte, dass die beiden halt gemeinsame Sachen machen, ist jetzt irgendwie auch nicht so, ja, so der krasse Mindblow. Und ja, aber so ist es dann. Sie haben sich offensichtlich das, ja, das war alles von langer Hand geplant, dass Mandy halt mit auf diesen Ausflug geht. Und dann, ja, da kann man dann auch drüber diskutieren. Jetzt, ich habe das aber auch tatsächlich nicht komplett logisch durchdrungen. Ich weiß auch nicht, ob man das kann. Weshalb, weil sie hat jetzt auch nicht so, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, unfassbar aktiv dabei geholfen, dass er machen konnte, was er getan hat. Aber auf jeden Fall war der Plan der beiden, so wie wie Emmett es dann auch verstanden hat, dass sie sich dann zusammen umbringen im Anschluss. Das heißt, sie töten alle, die da sind, und dann ja, begehen sie Selbstmord. Und auch Emmett hat jetzt so ein bisschen, da wird noch so ein bisschen, na, Exposition kann man es nicht nennen, aber er beschreibt ein bisschen, zum Beispiel hat er noch ein Buch, das er dann quasi bei seiner Leiche gefunden haben möchte, und sagt dann auch, das ist dann für die Nachmacher, dass die auch was mitbekommen hier. Das ist so ein bisschen auch so ein leichter Verweis darauf, dass er sich so mitunter ähnlich verhält wie einfach Attentäter, die halt noch einen Abschiedsbrief hinterlassen, der dann oft ja auch einfach nur, oder noch vielleicht einen Brief verschicken vorher, der dann den Zweck hat, ja, verteilt zu werden unter potenziellen Nachahmern, um dann quasi noch mehr Unheil, na, posthum zu verüben. Das ist der große Twist.
Der ja, aber noch nicht alles ist.
Nee, das stimmt. Das ist der erste große Twist, aber vielleicht können wir erstmal auf der Ebene überhaupt kurz drüber reden. Ich meine, ihr wusstet das natürlich schon vorher, ich muss euch auch nicht fragen, ob euch das überrascht hat, aber wie findet ihr das, findet ihr es irgendwie kohärent? Findet ihr, das ergibt Sinn? Ist das logisch? Wie steht ihr dazu?
Ich fand, das war irgendwie so ein bisschen so diese, so eine Scream-Auflösung. Fand ich, also falls sich, also ihr werdet euch sicherlich noch an die Enden der vier Scream-Filme erinnern. Das ist ja auch dann irgendwie immer so, dass das Ganze so ein bisschen entmystifiziert wird zum einen, weil wir natürlich auf einmal sehen, okay, es sind irgendwie keine maskierten, also das wussten wir hier in dem Film schon ein bisschen früher, aber keine maskierten Killer, sondern es sind einfach Leute aus der Gruppe, wie das halt auch in den Scream-Filmen immer der Fall war, und normale Menschen halt sind, und dass sie irgendwie zusammenarbeiten, und dass aber sie am Ende, was ja auch eben im ersten Scream-Film so ein bisschen da eine Rolle gespielt hat, dass sie sich am Ende selber aber noch bekämpfen. Also mich hat's daran irgendwie so ein bisschen erinnert. Ich fand es auf jeden Fall, also wie gesagt, über Logik brauchen wir an dieser Stelle nicht ganz, brauchen wir nicht reden, glaube ich. Dass das nicht alles so viel Sinn macht, ist irgendwie, glaube ich, klar. Aber ich fand es eigentlich eine gute Auflösung. Wie ging's dir da, André?
Also ich finde halt, zumindest der erste Twist, dass sie halt zusammengehören trotzdem, und der stinkt halt meilenweit gegen Wind, wenn man es mal so krass sagen kann, finde ich. Also ich habe jetzt wirklich direkt damals gedacht, das weiß ich noch, und so kam es ja dann auch, dass es dann nochmal einen zweiten quasi kriegt und ja, sie sich dann nicht an die Abmachung quasi hält. Damit hatte ich dann jetzt nicht gerechnet oder der kam dann ein bisschen, bisschen überraschender, sag ich mal. Ich finde insgesamt so das Ding, also nachdem du quasi ja weißt, dass er es ist, fand ich, es lag einfach so nahe. Das ist, und wie du sagst, ich gebe dir vollkommen recht, das ist quasi Scream 1 am Ende. Nur halt hier, und das ist auch genau das Ding, sie tut ja aktiv nichts dafür. Ne? Also sie, keine Ahnung, sie schaltet nicht irgendwie den Strom aus, sie mischt nicht Leuten irgendwelche Sachen ins Getränk, sie macht eigentlich gar nichts, sie sitzt nur rum. Und warte.
Aber ihre Anwesenheit reicht schon, um mal abzulenken.
Ja, das muss man ja lassen, das stimmt, ja. Aber sie macht ja wirklich aktiv, macht sie ja gar nichts, um ihm zu helfen. Deswegen, sie lässt ja, es ist ja fast schon so, also für mich jetzt mal, ich muss jetzt weiter ausholen, weil ich finde, das ganze Ende gehört schon zusammen, sonst macht das keinen Sinn. Sie weigert sich ja dann, sich umzubringen. Ne? Also er gibt ihr ja so Suizidpillen und sie schmeißt die halt weg. Und dann offenbart sie ihm quasi dann kämpfen sie ja gegeneinander so. Sie will halt gar nicht sterben, sondern es wirkt für mich so ein bisschen im ganzen Kontext am Ende des Tages, dann das ist halt, der Film macht ja auch wieder keine Endexposition. Der Film endet ja dann nach dem Kampf zwischen den beiden und dann gibt's ja auch keine Erklärung mehr, warum, was, wieso, weshalb. Und für mich ist der Eindruck halt, dass ja, im Endeffekt Mandy Lane hat ja dann auch Emmett quasi ausgenutzt, wie alle. So ein bisschen. Ja,
das ist auch der interessante Punkt, finde ich.
Für ihre Zwecke. Und ihr Zweck war ja anscheinend, die gehen mir alle auf den Sack, die müssen sterben. Und das ist ja schon, also sage ich mal, das ist ihre größte Charakterzeichnung, die sie im ganzen Film erfährt. Dass sie anscheinend eine ganz schön kalkulierte Psychopathin ist. Und ja, am Ende des Tages halt hat sie es eigentlich so geplant. Also Emmett ist eigentlich nur die Puppe.
Ja.
Und sie zieht ja quasi die Fäden. So.
Aber das ist halt die perfekte Konklusion zu dem, womit wir angefangen haben, eben was sie für eine Person ist. Ob sie das alles bewusst macht oder nicht bewusst macht. Und das beantwortet das Ganze dann eben. Sie weiß, welche Wirkung sie auf andere Menschen hat und nutzt das eben dann komplett gnadenlos aus. Ich fand noch ganz nett diese Szene und das fand ich dann irgendwie wieder gut, weil, wie gesagt, du hast ja in dem Film eh keine Sympathiefiguren, also es ist ja wieder so, dass jetzt Mandy Lane für dich irgendwie so einen Eindruck hinterlässt, dass du hoffst, dass sie überlebt oder irgendwie sowas, wenn du noch nicht weißt, wie der Film endet. Und Emmett, sag ich mal, ist auch Jacke wie Hose, so wie alle Figuren in dem Film. Und ich fand es aber noch ein smarter Move, dass sie ihm ja nochmal den Eindruck gibt, als wäre jetzt alles gut und als könnten die beiden jetzt zusammen sein. Und wie sie dann die Umkehr davon macht und ihm auch nochmal ins Gesicht sagt, das ist doch das, was du wolltest, oder? Die ganze Zeit. Und dass sie quasi ihm auch nochmal sagt, dass du genauso ein Idiot bist wie diese anderen Kerle. Nur, dass du das eben halt hinterhältiger gemacht hast, um an mich anzukommen. Und das fand ich ziemlich stark.
Ja, das stimmt. Das ist einer der besten Momente des Films, ja.
Ja, würde ich auch so zustimmen. Generell dann auch, aber jetzt auch von der Story-Ebene abgesehen, dann der Kampf am Ende zwischen den beiden war für mich auch so, cineastisches Highlight des Films.
Ja, fand ich auch.
Außer wenn sie in dieser Schlammgrube da liegen mit den erschossenen Kühen, dann holt sie sich ja so einen Ast und kloppt so auf ihn drauf. Und da ist wieder noch mal so ein dummer Schnitt am Ende, weil du siehst nämlich nicht, wie er stirbt. Also das kannst du dir quasi dann denken. Aber das zeigen sie auch nicht so richtig. Sie klopft so ein paar Mal quasi drauf, sie klopft so in die Kamera, quasi die Kamera zeigt auf sie und sie schlägt so zu. Und dann ist so Schnitt und dann fährt sie dann mit Garth natürlich, ihrem neuen älteren Herrn, fährt sie dann quasi in den Sonnenuntergang. Und das fand ich auch hier so ein bisschen, keine Ahnung, der Payoff war so ein bisschen, weiß ich nicht. Warum haben sie sich gezeigt, wie er noch mal eins auf den Deckel kriegt? Und ja, wie gesagt, die 18 ist da in Frage zu stellen. Aber war auf jeden Fall, finde ich auch, ist noch mal, das Ende ist noch mal auch von der Intensität her noch mal das Highlight auf jeden Fall.
Und vor allem dreht er ja so ein bisschen dieses Horrorfilm-Klischee so ein bisschen um. Wir haben ja immer dieses Motiv des Final Girls. Und das Final Girl ist ja meistens eben diese Unschuld und diese Unberührtheit und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und so weiter. Und das tut Mandy Lane ja im Endeffekt in dem Film auch nicht. Aber trotzdem ist sie halt die Quelle des Bösen in dem Film. Und das fand ich eben auch ziemlich cool gemacht, weil ich meine, wer unseren Podcast verfolgt oder wer die Filme kennt, die wir alle schon besprochen haben oder generell Horrorfilme, der weiß eben, dass es eben sonst immer die Sydney oder die Laurie oder sonst wer ist, die unschuldig am Ende sind, weil sie eben keinen Sex im Film hatten, weil sie keine Drogen genommen haben und so weiter. Und hier ist genau diese Person eben der Ursprung des Bösen oder das Böse selbst. Und das fand ich auch eigentlich ziemlich rund am Ende.
Ja, und der Film, also kann ja jeder für sich entscheiden, aber ich finde, da gibt einem auch ein bisschen noch, was heißt zum Nachdenken, aber es ist so moralisch nicht ganz hundertprozentig eindeutig, weil wir haben ja eben auch schon gesagt, es gibt ja sonst auch keine Sympathieträger und natürlich ist das also jetzt eindeutig auf der Ebene, dass sie, dass es halt alles auch ganz fürchterlich ist, was sie und Emmett machen und auch viel fürchterlicher ist, als was die anderen machen, ist der Film trotzdem ganz gut da drin, dass das so eine gewisse, jetzt sag ich mal, ich gucke einen Film, ich gucke eine Geschichte und ich bin ihr in dem Moment nicht so böse wie Emmett und es hat irgendwie trotzdem sowas Pseudo-Heroisches, wenn sie sich am Ende zumindest gegen ihn durchsetzt. Ja, weiß ich,
also das Ende hat ja auch so ein bisschen so Devil's Reject-Style, ne? Also alles, was sie macht, ist ja auch furchtbar, aber dadurch, also das ist ja quasi so eine Kette. Die ganzen Teens, so die Gruppe, die Blasse, die alle super nerven, nur Scheißsprüche rauslassen und die auf den Sack gehen, so, da bist du so, ja, kill die weg. Dann kommt so das Emmett-Level, mit dem du am Anfang, noch Mitleid hattest, wegen seiner Position so in der Schule und gemobbt und er ist für den Tod von jemandem verantwortlich, obwohl das ja offensichtlich auch so ein bisschen schon fingiert wäre am Anfang so, aber trotzdem denkst du so, der arme Typ, so, der ist so ein bisschen verschroben und hat halt nicht so den Erfolg, keine Ahnung, keine Freunde.
Mhm.
Aber dann merkst du halt, okay, der ist auch ein kranker Bastard, dann turnt so sie gegen ihn, dann wird er abgemurkst, denkst du, ja, okay, ist der krasse Trottel und vor allem Mörder auch weg, aber am Ende des Tages so triumphiert dann sie und jetzt mal ganz im Ernst runtergebrochen, so ist wirklich der Sympathieträger des Films ist sie ja auch nicht. Sie ist ja nicht, also sie kommt ja im Film auch generell im ganzen Film über nicht mega sympathisch rüber oder so. Sie ist ja trotzdem einfach nur da. Und am Ende des Tages halt fieberst du zwar irgendwie mit ihr mit, aber gleichzeitig ist sie ja trotzdem jetzt auch die treibende Geisteskranke hinter dem ganzen Unterfangen und sie ist eigentlich der krasseste Psycho. Und trotzdem ist sie ja so deine Leitfigur. Also, ne, das ist ja dieses typische Devil's Rejects-Ding. So, du fieberst eigentlich immer ganz Zeit mit den Bösen mit so ein bisschen. Das ist ja der Outcome des Films am Ende.
Ja, genau, dieses Mitfieber mit dem Bösen, das trifft's, glaube ich, ganz gut. Auch so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht. Wenn man sich dann halt irgendwie auch bei den anderen ikonischen Slasher-Bösewichten halt dann irgendeine makabere Befriedigung darin sieht, dass er dann halt die bösen Menschen tötet.
Kommen wir zum Fazit, meine Herren.
Sehr wohl.
Mach den Anfang, Pascal.
Okay, sehr gerne. Ich habe wie gesagt, jetzt zum ersten Mal gesehen. Und auch wenn es jetzt im Endeffekt, man kann da ohne Ende Kritikpunkte anbringen oder zumindest eine Menge. Wir haben sie auch teilweise genannt. Der Film hat halt unter Umständen da kommt halt auch teilweise Langeweile auf. Es ist am Ende, mit Logik ist da halt auch irgendwie schwer, dem beizukommen, alles nachzuvollziehen, weshalb da jetzt Figuren gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ich habe den tatsächlich dann eher auf der rein gar nicht mal jetzt so besonderen Ebene, sondern einfach nur auf der rein Slasher-Ebene wahrgenommen und da hat er mich dann tatsächlich overall ziemlich gut unterhalten und auch wenn er jetzt nicht irgendwie mit den Genregrößen großartig mithalten kann und auch jetzt so auf der Slasher-Ebene nicht wirklich irgendwie etwas Außergewöhnliches macht, weiß ich nicht, hat er mir trotzdem Spaß gemacht und das Ende hatte dann noch so viel Aufregung und auch so viel Drama drin, dass ich irgendwie am Finale dann trotzdem mit einer sehr positiven Note aus dem Film rausgegangen bin. Ja, ich habe mir jetzt 3,5 Sterne gegeben und bin auf jeden Fall jetzt nicht über alle Massen begeistert, aber er hat mir durchaus Spaß gemacht.
Ich finde es interessant, weil wenn ich persönlich den Film etwas am wenigsten attestieren würde, dann ist es tatsächlich der Fakt, dass ich Spaß hatte. Den hatte ich nämlich tatsächlich nicht, weil ich finde den eigentlich von seinem Unterhaltungswert eher ziemlich klein, weil er doch irgendwie mich sehr, also ich finde, er hat halt eine eher depressive, traurige Stimmung über den ganzen Film hinweg. Also nichts irgendwie, wo man irgendwie, weil er eben nicht diese Slasher-Sachen hat, wie André ja vorhin auch schon gesagt hat, habe ich da irgendwie keinen Spaß rausziehen können. Aber das hat jetzt erstmal unabhängig von der Qualität des Films, aber ich finde, das macht er für mich am wenigsten Spaß. Aber André, erstmal bitte nochmal.
Der Film funktioniert eben für mich nur bedingt in seiner Gänze einfach. Ich finde, der glänzt halt überhaupt nicht mit einer Figur, mit der du dich irgendwie gerne befasst. Sei es eben Protagonistin, Hauptprotagonistin, Nebenfiguren. Klar, das will er in einer gewissen Weise auch sicherlich so durchsetzen, damit überhaupt der Plot dann funktioniert. Und du, wie gesagt, diese Kette an Sympathien hast, beziehungsweise die absteigende Kette, so einer ist schlimmer als der andere nach dem Motto. Und natürlich auch, um da die richtigen Wegweiser zu setzen, damit am Ende aufgeht, warum die alle sterben müssen und so weiter. Aber wie du auch, da gebe ich dir vollkommen recht, Chris, der Film macht nicht viel Spaß so. Der unterhält nicht wirklich, finde ich. Und ich finde halt, der Anfang ist stark, so das Prelude, so bis es dann richtig losgeht, das ist eine starke Szene, also die funktioniert gut, die macht erstmal so einen klaren Punkt, so okay, das hier ist kein Spaß, so finde ich gut. Aber dann der ganze Part so von hier ins Haus einladen, hinfahren, trinken, koksen, das ist alles, finde ich, komplett langweilig. Weil du eben, und wenn es das Drehbuch so will, okay, aber dann ist es trotzdem langweilig, weil du machst keine Erfahrungen mit den Figuren. Es gibt, die reden über Sachen, aber die sind völlig belanglos, weil diese Figuren belanglos sind. Und das, wie gesagt, auch wenn es gewollt ist, macht es einfach beim Zuschauen dann einfach keinen Spaß. Du erfährst nicht irgendwas Besonderes, die machen nichts Besonderes. Das, was sie machen, ist auch recht klischeebehaftet. So, diese ganze Strecke finde ich einfach nicht gut. Das macht einfach keinen Spaß zu gucken. Auch wenn es da Gags gibt, die sind eh alle scheiße, so mal auf gut Deutsch, auch klar, weil es da natürlich auch die ganze Sprache ist komplett misogyn und sexistisch und so. Das ist einfach alles Müll. Und dann, wenn eben der Killer-Part losgeht, so, dann gibt's halt die paar Momente, so, der hat seine kleinen, blutigen und auch derben Momente, wieder alles sehr zurückhaltend, aber das finde ich gar nicht schlimm, weil das eben hier in dem, finde ich, im Kontext dieses, es ist halt kein Jason, der Leute in zwei Hälften teilt, sondern es ist halt ein Schüler, der halt Amok läuft am Ende des Tages so. Das ist okay, wie das dargestellt ist. Und ich finde es schon hart so. Deswegen die 18er, wie gesagt, von der Visualität her fraglich. Aber wenn man halt bedenkt, so der Kontext, ist es eigentlich schon ziemlich derbe. Das funktioniert auch. Die Szenen sind nett, nicht ausufernd gut, aber sind schon nett und auch böse teilweise. Das funktioniert dann für mich auch, dass du recht schnell erfährst, eben wer der Killer ist, funktioniert für mich, weil er dann eben, wie gesagt, eine andere Ebene aufmacht. Und da bin ich voll auch bei euch, dass man dann sagt, so okay, wenn das jetzt schon so schnell bekannt ist, dann bin ich mal gespannt, was er mir jetzt zu erzählen hat. Und dann kommt mein zweites Problem. Der erste Twist, wie gesagt, ist für mich meilenweit ersichtlich. Der überrascht mich halt nicht. Der zweite dann quasi ist okay, und liefert, oder führt dann zu dem nochmal sehr gelungenen Finalkampf quasi so. Aber das, was der Film im Ende quasi dann mitgibt, so, ist für mich halt auch zu schwach. Also, ich finde dadurch, dass er so früh weggibt, was er eigentlich machen möchte, ist dann für mich am Ende die Resonanz daraus, ist für mich zu schwach. Also, dann, er ist nicht so smart, wie er gerne wäre. Das ist so eigentlich mein Fazit. Er wäre gern viel klüger und irgendwie noch perfider und Co., aber das ist für mich nicht die Speerspitze irgendwie. Das holt mich nicht komplett ab, da überrascht mich nicht genug. Er zieht nichts aus dem Ärmel, was man nicht trotzdem schon irgendwo anders gesehen hat. Und von daher so, man kann den gucken. Ich fand ihn jetzt auch beim zweiten Mal so wieder, es war okay. Man kann den echt gucken, so großartig Spaß oder Freude habe ich da nicht. Und bin aber jetzt auch nicht durchgehend so komplett abgenervt. So, wenn, dann ist es wegen den Figuren, aber die sollen ja auch nerven, die sterben dafür ja auch. Und von daher so. Also für mich ist es echt so ein Film, der ist halt okay. Der ist wirklich noch unter solide, er ist halt okay. Von daher in der Letterbox-Sprache sind das für mich 2,5 von 5 Sternen so. Kann man mal gucken, aber ich finde, man sollte da sehr mit Vorsicht rangehen.
Ja, für mich hat der Film tatsächlich seine Stärken abseits der Horror gefehlt, also eben das, was ich eingangs mal erwähnt hatte, was da auch der Regisseur dort als Intention hatte, eben ein bisschen diese Grausamkeiten der Jugend so darzustellen, diese Oberflächlichkeit, die viele von uns damals mitbekommen haben oder auch Teil dieser Oberflächlichkeiten waren, eben solche Sachen, wie du angesprochen hattest, auch das eine Mädchen, das eigentlich super schlank ist und eine Topfigur hat und dort als fett dargestellt wird sozusagen von den anderen Mädchen dort und eben diese Fragen, bin ich zu fett, bin ich zu dünn, warum bin ich unbeliebt oder warum bin ich Außenseiter, warum mögen die Jungs mich nur, weil ich hübsch bin, und diese Sachen, die eben wie heutzutage einfach viel zu oft eigentlich eher nostalgisch verklären und in diese, auch was Pascal vorhin gesagt hat, eher in diese American Pie Schiene so ein bisschen immer drücken, war ja alles cool damals und wie wir Partys gemacht haben und sowas, aber war es eben für viele von uns einfach nicht und das finde ich, macht der Film gut und ich finde auch die Figur an sich, Mandy Lane eigentlich ziemlich interessant und gut, eben diese Perfektion, die sie darstellt und nach der alle streben und sie gleichzeitig eben so die Unschuld ist und gleichzeitig für die anderen aber auch so ein Sexidol ist und das macht er alles ganz smart, finde ich, und da kann man es ihm auch verzeihen, dass er dann am Endeffekt doch viele Tropes einfach benutzt und ich mochte auch, dass er eben diese Abkehr vom Hochglanz hat und wieder zurück zu so grindhausigen körnigen Bildern geht und mit dem, was er dort so optisch macht, aber er hat eben auch wirklich viele langweilige Passagen, eben wie André schon gesagt hat, eben gerade im Mittelteil verliert er einen schon so ziemlich und er hätte durchaus für mich einfach auch ein bisschen härter sein können, dann hätte er vielleicht mich auf der Horrorfilmebene auch mehr abgeholt, ich glaube auch irgendwie, dass er, ich bleibe dabei, ich glaube, er würde heute gedreht werden, wäre er auch härter, und der größte Schwachpunkt ist halt für mich, dass ich mit keiner Figur irgendwie Sympathien aufbauen kann. Also keine Figur hat mich auch nur ansatzweise positiv irgendwie, habe ich positiv aufgefasst oder konnte irgendwie auch nur irgendwas Charismatisches erkennen. Mandy Lane hat zwischendurch immer noch dieses, weil die Typen um sie herum alle so ekelhaft sind, da hat man immer noch so ein bisschen so diesen Beschützerinstinkt und sagt, komm, lass sie doch jetzt und komm, nimm deine Hände von ihrem Oberschenkel und sowas. Aber sie als Person ist halt trotzdem auch nicht weniger widerlich als die anderen. Und er rettet dann viel noch mit seinem Ende. Hab ihn jetzt tatsächlich abgewertet so ein bisschen. Hat mir beim ersten Mal besser gefallen tatsächlich. Vielleicht auch, weil einfach der Überraschungswert weg ist. Würde mich dann auch mal interessieren, wenn Pascal den dann irgendwann nochmal guckt. Oder frage ich mal anders. Vielleicht, André, du hast ja auch das erlebt. Es gab ihn zweimal gesehen zusammen. Fandest du ihn jetzt schwächer oder gleich mittelmäßig, wie du ihn jetzt gefunden hast?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich ihn damals zum ersten Mal so wirklich fand. Ich glaube, ich habe den jetzt auf jeden Fall nochmal anders geguckt als damals. Ich meine, ich habe den damals wirklich geguckt, als er ungefähr kam. Also da war ich, wie alt war ich denn da? Irgendwie 20 oder so, keine Ahnung.
So alt wie Garf.
Ja, näher nicht ganz. So alt bin ich jetzt. Genau, also 2006 kam er, ja, da war ich also 20, 21 vielleicht oder so, keine Ahnung. So um den Dreh. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive, glaube ich, einfach gesehen, als damals. Ich glaube, damals war ich auch so in diesem, ich gucke alles an Horror einfach weggucken und noch nicht so viel, so wirklich kurz drüber nachdenken. Deswegen glaube ich, da habe ich wahrscheinlich irgendwie mehr Spaß, einfach sag ich wahrscheinlich mit gehabt, weil ich ihn einfach als gib mir ein paar Kills und passt schon geguckt habe. Deswegen kann ich jetzt so genau gar nicht mehr so richtig sagen. Aber ja, ich glaube so im Kopf auf jeden Fall auch eher dann abgewertet jetzt, ja.
Ja, ich bin am Ende zwischen euch beiden gelangt. Pascal ist bei 3,5, du bei 2,5, ich bin bei 3 von 5 Sternen angelangt.
Das ist ja mal sehr, sehr diverse Wertung.
Für uns tatsächlich. Also gerade Pascal ist ja jetzt schon ein richtiger Ausreißer heute für seine Verhältnisse. Also.
Ich meine auch generell jetzt unter uns drei. Also oft sind wir ja doch recht nah beieinander. Also ja, gerade, also genau, beziehungsweise auch ihr beiden wart auch in euren vielen Folgen davor immer recht ähnlich, aber es ist ja jetzt mal so doch sehr, sehr unterschiedlich, ja. Also jetzt nicht total, jetzt mal keine 1 und 5, aber zumindest jeder sollte so ein kleiner Art hat seine andere Ansicht auf den Film. Finde ich spannend, dass er trotzdem so eine Diversität in der Bewertung auslöst und in wie man den Film sehen kann, sage ich mal.
Wenn du eine 1 und 5 haben willst, dann müssen wir über den anderen ICU reden, also nicht über den Stallone, sondern über den, der in diesem Jahr rausgekommen ist.
Das werden wir heute sicher noch tun.
Ja. Ich bin selbst auch mal gespannt, wie ich den Film dann beim zweiten Mal genießen werde. Es ist auch manchmal ist es tatsächlich dann, umso mehr man sich halt über den Film unterhält, umso mehr ändert sich dann auch schon wieder so in der Retrospektive. Gerade ich habe ihn halt gestern zum ersten Mal gesehen, das Gefühl, das man für den Film hat oder auch, ja, wie man ihn dann vielleicht später qualitativ einordnen würde. Ja, das stimmt. Und jetzt so ist es im Nachhinein, denke ich mir auch schon, aber gestern Abend hatte ich irgendwie, weiß nicht, ich dachte so, oh doch, also overall, ich sehe schon irgendwie, da ist eine Menge irgendwie im Argen und das ist jetzt irgendwie auch nicht genial oder rausragend, aber ich fand den tatsächlich auch allein auf dieser Horrorebene hat er mich unterhalten. Vielleicht habe ich davor einfach schon zu lange keinen Slasher mehr.
Nein, aber es ist auch voll okay. Also wenn er das bei dir ausgelöst hat, dann fair enough, ist doch alles cool.
Genau. Dreh jetzt nicht deine Meinung bei Mandy Lane, dann bist du trotzdem nicht.
Aber ich finde es schön, Pascal, dass du jetzt schon quasi so sprichst, ob du ihn definitiv nochmal gucken wirst. Also ich erinnere dich da in vier Jahren nochmal dran.
Also bei mir hat es satte 10 Jahre jetzt.
Ja, bei mir auch ungefähr. Also ja, von daher.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. In der nächsten Woche, so viel sei schon mal versprochen, werden wir uns etwas ausführlicher mit dem Line-Up in der Retrospektive der Fantasy Filmfest Nights beschäftigen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Seid uns treu und guckt ab und zu, auch wenn es nervt vielleicht auch ein bisschen, aber es sei trotzdem der Hinweis erlaubt, weil ihr bekommt ja auch tolle Spezialepisoden und diese Episode zum Beispiel früher. Also besucht uns doch gerne auch mal auf unserer Patreon oder auf unserer Steady-Seite. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.